Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Die Bücher der neuen Literaturnobelpreisträgerin Han Kang, wie werden die in ihrer Heimat Südkorea gelesen? Welche Themen haben die Bücher neu aufgemacht? Wie verstörend oder wie vertraut wirkt Han Kangs sehr besonderes Erzählen dort in Südkorea? Darüber reden wir hier in der Lesart in 20 Minuten etwa. Zuerst aber geht's gleich um das deutsche Drama, um Goethes Faust. Das hat die Schriftstellerin Fatma Eidemir gründlich überschrieben und in unsere Gegenwart geholt mit ihrem Stück Dr. Mutter Faust. Goethes Faust, seine beiden Faust-Tragödien, die gelten ja als das deutsche Drama. Und dieses Kulturgut, das wird kräftig durchgeschüttelt und neu befragt in dem Stück Dr. Mutter Faust von Fatma Eidemir. Sie hat dieses Stück als Auftragswerk für das Schauspiel Essen geschrieben. Fatma Eidemir, die hat 2017 gleich mit ihrem ersten Roman Ellbogen viel Aufmerksamkeit erregt, Literaturpreise dafür bekommen. In diesem Jahr kam eine Verfilmung dieses Romans in die Kinos. Fatma Eidemirs zweiter Roman Jins, der stand auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Und ihr Stück Dr. Mutter Faust, das ist jetzt als Buch erschienen, ein Jahr nach der Uraufführung des Stücks. Und darüber sprechen wir hier in der Lesart. Also herzlich willkommen, Fatma Eidemir.
Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wenn ich das richtig verstanden habe, hat eben das Schauspiel Essen Ihnen diesen Fauststoff vorgeschlagen. Haben Sie da gleich gesagt, prima Idee, oder mussten Sie sich erst anfreunden damit?
Das Schauspiel Essen hatte mich angefragt, einen deutschen Klassiker zu überschreiben. Und es stand aber noch nicht fest, ich wurde sozusagen eingeladen, darüber nachzudenken, was es sein könnte. Ich kam relativ schnell auf den Faust und musste eigentlich Selbstüberzeugungsarbeit leisten für den Faust, weil ich festgestellt habe, dass die Theater irgendwie mittlerweile alle die Nase voll haben vom Faust.
Was gab es da für Gegenargumente?
Ich glaube, so das Gegenargument ist zum einen, dass es bis vor 10 Jahren, glaube ich, das meistgespielte Stück gewesen ist und sozusagen diese Zeit ist jetzt vorbei. Das andere ist auch so ein bisschen, glaube ich, dass es einfach, da ist so eine Ehrfurcht vor dem Faust, glaube ich, weil es eben dieser große Mythos ist, total überladen ist, auch mit so viel Symbolik. Und mir wurde im Vertrauen auch dann gesagt, dass es wohl so ist, dass wann immer der Faust irgendwo inszeniert wird, es am Ende böses Blut gibt zwischen den Beteiligten. Und alle total verstritten sind. Weiß ich nicht, ob das an dem Teufel liegt, der da im Spiel ist. Aber genau, also ich hatte dann nach diesen Gesprächen schon so Respekt davor. Aber wir sind alle eigentlich noch ganz gut befreundet.
In der Hinsicht gut gegangen. Wie ist denn Ihre eigene Faustgeschichte? Wann haben Sie das kennengelernt? Auch so in der Schule, wie viele?
Ja, an der Schule bin ich dem Faust begegnet. Wir mussten das lesen. Ich habe es nicht gelesen, ich habe es versucht. Aber ja, also es war wie so viele andere Dinge im Deutschunterricht, einfach so ein Klassiker, der einem so vorgesetzt wird, wo überhaupt nicht so eine große Arbeit geleistet wird, das einem schmackhaft zu machen. Und dementsprechend fand ich das einfach nur eine sehr sperrige, komische Sprache. Was mir das Stück dann aber so ein bisschen näher gebracht hat, war, es gibt halt diese ganz auch klassische Verfilmung des Faust eben mit Gustav Gründgens als der bekannteste Mephisto. Und das ist zwar auch ein bisschen piefig und verstaubt, dieser Film, aber über den Film zu verstehen, okay, worum geht es eigentlich in dieser Story, nämlich eben um diesen Teufelspakt, um eine Teenager-Schwangerschaft, eine ungewollte, vielleicht sogar eben einen Fall von sexualisierter Gewalt. Das waren schon so Themen, die mich als Teenager und auch meine MitschülerInnen schon interessiert und fasziniert haben.
Diese Teenager-Schwangerschaft, das ist eben die Gretchen-Geschichte. Und es gibt bei Ihnen in Ihrem Stück, wie auch bei Goethe, ein Vorspiel auf dem Theater. Und in diesem Vorspiel gibt es eine Figur der Dichterin unter anderem. Und die sagt da über diese Gretchen-Figur in Goethes Faust, Gretchen ist eine Figur, die ich abschaffen muss, damit wir alle frei sind. Was meint Ihre Dichterin damit? Wie werden wir durch den Tod Gretchens alle frei?
Naja, was die Dichterin damit meint, ist einfach, dass, also das größte Problem, finde ich, beim Faust ist, also wenn man sozusagen versucht, den neu zu schreiben, neu zu denken, ins Heute zu übersetzen, ist eben dieser, nicht unbedingt das, was Gretchen passiert, also sozusagen, dass sie von einem viel zu also von einem erwachsenen Menschen verführt wird, zu Dinge zu tun, die sie irgendwie eigentlich nicht wirklich freiwillig tun.
Sie ist ja eigentlich erst 14 oder sowas.
Sie,
ne?
ist 14, ja. Er ist sehr alt. Genau, es ist nicht so ganz klar, ist da Konsens mit im Spiel, wenn die sich näher kommen. Also, und diese Story finde ich interessant und die lässt sich total gut ins Heute übertragen, aber so die Art und Weise, wie Gretchen als Figur gezeichnet wird, ist halt wahnsinnig uninteressant. Sie ist so eine passive Figur, sie schwafelt die ganze Zeit nur von Gott und am Ende wird sie auch durch diese Idee von Gott erlöst. Also einfach langweilig und auch so ein bisschen beklemmt. Und ich war so, okay, schreibt man jetzt einfach nur ein Gretchen, was sich emanzipiert und dann ist alles wieder gut. Also, weil es geht ja auch so darum, mir war es halt wichtig, jetzt nicht zu versuchen, Faust irgendwie gerade zu rücken oder irgendwie politisch korrekt zu schreiben oder so, sondern wirklich den Stoff, diesen Text ernst zu nehmen und zu gucken, was hat er uns bis heute zu sagen. Und ja, der Impuls der Dichterin im Stück ist erstmal, Gretchen komplett abzuschaffen, merkt aber natürlich, das ist nicht so richtig machbar. Und am Ende ist es tatsächlich so, dass ich Faust so ein bisschen aufgelöst habe in verschiedene Figuren, dass es eben nicht mehr diese eindeutige Trennung von Täter und Opfer gibt, sondern dass eigentlich in allen Figuren beides irgendwie angelegt ist.
Ich würde das mal kurz versuchen zu skizzieren, was Sie da gemacht haben. Sie haben ja Faust und Gretchen eigentlich zusammengezogen in eine Figur, ne? Eben diese Professorin Margarete Faust, Doktormutter Faust, auch aus ihrem Titel. Das ist eine, so wird sie im Text beschrieben, eine profilierte Komparatistin, eine Koryphäe der Geschlechterforschung. Und sie lebt jetzt in einem Land, offenbar so ein zukünftiges Deutschland, in dem eine rechtspopulistische Regierung an der Macht ist, die unter anderem Abtreibung verboten hat. Jetzt wird bekannt, dass diese Professorin Margarete Faust einer Studentin eine Abtreibung im Ausland finanziert hat, mit Geld aus ihrem Institut wohl. Da geht ein Shitstorm los und die Karriere von Margarete Faust, der Professorin, ist beendet praktisch. Das ist so die Ausgangssituation des Stücks. Und da kommt Mephisto ins Spiel. Gibt es auch bei Ihnen? Was für ein Angebot hat der jetzt für Faust bei Ihnen?
Mephistos Angebot ist eigentlich ein sehr simples, nämlich einfach, lass uns deine Lust wiederfinden, deine Lust am Leben. Also Mephisto kommt in dem Moment, in dem Faust sich das Leben nehmen möchte, weil sie einfach keinen Sinn mehr darin erkennt, weil alles, wofür sie gearbeitet hat, sozusagen den Bach runtergeht. Und Mephisto will sie fürs Leben begeistern. Mephisto will, sagt, wir müssen deine Lust irgendwie entdecken. Was möchtest du? Was ist es, was dich sozusagen am Leben halten könnte? Und Faust möchte sich verlieben in einen Augenblick. Also wirklich nicht in eine spezifische Person. Das passiert natürlich trotzdem. Aber es geht darum, sozusagen das Leben wieder zu genießen, ohne sozusagen sich ständig von diesem Arbeitsdrang treiben zu lassen. Und es ist, für mich war die Frage spannend zu gucken, okay, was kann ein Mephisto heute so richtig machen? Also was wäre denn das Böse heute? Weil im Grunde ja eigentlich das Böse schon in den Gegebenheiten, in den Verhältnissen steckt, in denen wir uns bewegen. Es steckt in der Ausbeutung, auf der unser Wohlstand beruht. Es steckt in den Kriegen, die jetzt nur noch Hintergrundgeräusch geworden sind in unserem Alltag. Also Mephisto ist im Grunde nicht mehr, für mich heute nicht mehr die Personifizierung des Bösen, sondern sozusagen wie so ein hedonistischer Typ. Einer, der sagt, okay, schalt das alles ab und schau nur auf dich sozusagen. Und das ist natürlich, kommt sehr verführerisch für Faust in diesem Moment, die auch sozusagen sich versucht zu lösen von dem Blick auf sie als alternde Frau, weil das ist sozusagen auch etwas, was ihren Weg versperrt zu ihrer Lust zu finden.
Und daraus entsteht so eine, ja, das führt in so eine Grauzone, wo Macht und Begehren eine Rolle spielt. Würde ich auch mal ganz kurz skizzieren. Mephisto führt dann Margarete Faust den Doktoranden Karim zu. Der kommt aus Marokko. Der braucht dringend eine Doktormutter oder einen Doktorvater für seine Dissertation. Auch damit er seinen Aufenthaltstitel behält. Denn wenn er da niemanden findet, wird er offenbar ausgewiesen. Faust wird seine Doktormutter und damit wird er abhängig von ihr. Ne? Wenn sie seine Dissertation nicht unterstützt, nicht die entsprechenden Papiere unterzeichnet, wird er rausgeschmissen aus dem Land. Und Gleichzeitig gibt es so eine Dynamik des Begehrens, die von Faust ausgeht, ihm gegenüber. Diese Grauzone von Macht und Begehren, warum war das für Sie so interessant, darüber zu schreiben?
Naja, ich habe mich als Journalistin jahrelang mit diesen ganzen MeToo-Fällen beschäftigt, ob es jetzt in Hollywood ist oder woanders. Und das Interessante an MeToo ist ja immer, oder sozusagen was das auszeichnet, ist ja dieses Machtgefälle. Also dass jemand sich gezwungen fühlt oder in sexualisierter Gewalt ausgeliefert wird und sich nicht so richtig dagegen wehren kann, weil es eben dieses Machtverhältnis arbeitsbedingt gibt. Und ich glaube halt, im Grunde, wenn wir sozusagen uns Liebesbeziehungen anschauen, ist sozusagen das Thema Macht immer da. Also man kann nicht davon frei sein. Es geht, also es ist eigentlich auch fast schon so eine philosophische Frage, auf die das hinausläuft im Stück. Aber ganz konkret, um jetzt bei Karim und bei seiner Doktormutter zu bleiben, ist es natürlich, ja, also es ist, Faust spielt mit ihm, aber er spielt auch ein Stück weit mit. Und das ist halt sozusagen dieses Flirten, dieses, okay, ist das jetzt sozusagen, also sozusagen die Uneindeutigkeit eigentlich von Begehren und von Verführung hat mich interessiert und diese Grauzone, in der man sich immer irgendwie zum Teil bewegt und der Moment, in dem es eigentlich kippt, wie markiert man den, weil oft sind solche Fälle ja nicht so eindeutig, wenn es jetzt nicht gerade sozusagen eine nachgewiesene Vergewaltigung geht, wo geht sozusagen Gewalt los und bis wohin ist es noch einvernehmlich und eine Verführung.
Das ist eine sozusagen erotische Ebene dieses Stückes und eine andere kommt ins Spiel auch mit einem Zitat, das Sie vor den Text gestellt haben, ein Zitat von Roland Barthes, einem französischen Philosophen und Schriftsteller. Ich lese das mal vor, das Zitat. Die Sprache ist eine Haut, ich reibe meine Sprache an einer anderen, so als hätte ich Worte anstelle von Fingern oder Finger an den Enden meiner Worte. Und das ist ja eine erotische Beschreibung, ne? Das Reiben von Haut an Haut oder Fingern an der Haut einer oder eines anderen. Hatte Ihre Begegnung mit Goethes Sprache etwas von dieser auch erotischen Ebene?
Also würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich würde es jetzt nicht auf Goethe beziehen unbedingt, aber natürlich hat Schreiben auch immer viel mit Begehren zu tun. Also sozusagen diese der Schreibprozess, sich mit Figuren, mit einem, auch mit dem Text von jemand anderem. Und es ist immer eine Beschäftigung auch mit Texten, von anderen, ob es jetzt eine Überschreibung ist oder was anderes. Mein Fundus in meinem Kopf, meine Erfahrungswelt ist ja immer bereichert durch eben die Geschichten anderer Leute. Gleichzeitig bezieht sich das Zitat, also es ist ganz richtig, auf meinen Schreibprozess tatsächlich, aber auch auf die Begegnung zwischen Faust und Karim und was für mich eine große Herausforderung war, als jemand, der von der Prosa kommt, jetzt ein Drama zu schreiben, nämlich wie beschreibe ich so einen uneindeutigen Moment? Wie stelle ich auf der Bühne dar, dass hier gerade etwas kippt und wo das nicht ganz sicher ist, nicht ganz klar ist für alle Beteiligten, für wen das jetzt einvernehmlich ist und für wen nicht. Und das geschieht halt nur über den Dialog. Und da werden halt Wörter aneinander gerieben, wie eben Haut und sozusagen, ob das jetzt angenehm oder unangenehm ist, liegt im Auge des Betrachters.
Ich war auch auf dieser Goethe-Spur, weil Sie ja ganz viele Zitate aus Goethes Faust eingebaut haben in Ihren Text und zwar auf eine Weise, die ich wahrgenommen habe, jetzt nicht gleich als Hommage, aber schon als Geste auch des Respekts vor der poetischen Qualität dieser Sprache. Ne?
Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ich habe Goethe jetzt sozusagen schon nochmal mit anderen Augen kennengelernt, wo ich jetzt so intensiv mich mit seinem Text auseinandergesetzt habe. Weil ich halt oft auch gefragt werde, okay, wow, das ist dein erstes Theaterstück und dann gleich der Faust. Also ich merke schon, da ist so eine große Ehrfurcht vor diesem Stoff, vor diesem Namen Goethe auch. Diese Ehrfurcht habe ich nicht, also die ist mir fremd. Auch so diese Ehrfurcht für den Kanon habe ich alles nicht. Es ist eher sozusagen wie so ein, sich auf der poetischen Ebene im Text dann zu begegnen, wo irgendwie egal ist, wer jetzt sozusagen Goethe war und was jetzt dieser Faust für die Deutschen bedeutet. Jetzt im Schreibprozess drin versuche ich mich davon freizumachen. Und da sind mir schon auf jeden Fall sehr viele Zitate und Sätze begegnet, die ich auf jeden Fall mit im Text haben wollte, auf eine Art und Weise, die natürlich Sinn macht, aber die mir auch so ein bisschen was für den Ton gegeben hat, weil mir war schon auch wichtig, dass mein Text natürlich eine eigene Tonalität entwickelt, aber gleichzeitig auch jetzt nicht so völlig abgekapselt ist von Goethe. Und das war so ein bisschen der Versuch, glaube ich, ihn mit einzubetten und mitzudenken und zu überschreiben.
Ich fand Ihre Arbeit auch deshalb so interessant, weil wir ja schon lange jetzt eine Diskussion haben, wie wir eigentlich mit unserem Erbe umgehen. Ein Erbe, in dem Frauenfeindlichkeit drinsteckt oder Rassismus drinsteckt. Und das machen Sie ja in diesem Vorspiel auf dem Theater unter anderem auch klar, dass eben Goethes Faust man auch als Vergewaltigungsgeschichte lesen kann, die man sich jetzt in Deutschland seit 200 Jahren anguckt und als das deutsche Drama ansieht. Aber Sie treten das Stück nicht in die Tonne, sondern machen eine kritische Aneignung und führen das Stück ja damit auch weiter in unsere Gegenwart. Oder wie würden Sie den Umgang mit diesem Stoff beschreiben?
Naja, also ich finde schon, dass es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, mit welchem Pool an Geschichten welcher Pool an Geschichten hinter uns steht, sozusagen. Ich spreche jetzt als Autorin, wenn ich uns sage, zu gucken, welche Gültigkeit hat das für heute. Und ich finde, ja, also sozusagen die kritische Begegnung mit Texten, auch jetzt gerade war ja die große Diskussion um Tauben im Gras zum Beispiel, ob das in der Schule gelesen wird
der
oder
Roman
nicht.
Der Roman von Köppen, genau. Hm.
Genau, eben wegen den rassistischen Inhalten. Also ich finde, etwas zu bereinigen sprachlich oder etwas völlig zu verbannen, ist nicht unbedingt der richtige Umgang, weil wir lernen ja auch was aus der Auseinandersetzung mit Texten. Deswegen, würde ich schon sagen, ist es ein Stück weit der Versuch gewesen, jetzt in dieser Begegnung mit Faust zu gucken, wie kann ich eigentlich kritisch diesem Text begegnen und diese Begegnung sichtbar machen oder auch öffnen für andere im Publikum, weil, um ehrlich zu sein, man geht auch davon aus, im Theater dachte ich, jetzt kommt das Publikum, die kennen alle ihren Faust, aber es ist ja eigentlich auch nicht unbedingt so, dass alle jetzt...
Ich musste auch wieder nachlesen, wie war das eigentlich nochmal?
Ja, man hat nur so ein paar Eckpunkte im Kopf und deswegen ist das, glaube ich, auch ganz hilfreich, war für mich das Vorspiel jetzt im Text ganz hilfreich, um die Gemengelage so ein bisschen aufzufächern und zu sagen, okay, wir machen jetzt Faust, aber es gibt ein ganz großes Problem mit Faust und das ist das Problem. Also so ein bisschen das auch so zu öffnen für andere, zu sagen, okay, wie sehen Sie das eigentlich? Also ja, um es kurz zu fassen, ich finde es sehr wichtig, sich kritisch mit Texten auseinanderzusetzen, anstatt sie einfach nur zu entsorgen. Weil wir dadurch auch natürlich einen Fortschritt erleben werden.
Mhm. Fatma Aydemir, Dr. Mutter Faust heißt Ihr Stück, das jetzt im Surkamp Theater Verlag erschienen ist. Vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Könnte sich die Klimaschutzbewegung radikalisieren, vielleicht sogar in den Untergrund gehen? Das wurde öfter gefragt in der Zeit, als Klimaschützer öfter Straßen oder Flughäfen blockiert haben. Der Kinder- und Jugendbuchautor Dirk Reinhardt, der hat das weitergedacht in seinem neuen Jugendbuch. No Alternative heißt das. Da erzählt er von einer radikalen politischen Umweltschutzbewegung. Was sagen Jugendliche zu so einem Buch? Das hat sich meine Kollegin Regina Voss angehört. Die war bei einer Lesung von Dirk Reinhardt vor Jugendlichen in Berlin-Kreuzberg.
Das sind hier die Lesewölfe von Cromulus, die sehr viel lesen, die politisch engagiert sind, die sich literarisch schon gut auskennen, weil sie einfach wahnsinnig viel lesen und das insofern schon ein geschützter und sehr positiv eingestimmter Raum.
Die Pressefrau des Gerstenberg Verlags genießt sichtlich die Atmosphäre. Vielleicht sind manche hier Emma gar nicht so unähnlich, mutmaßt Andrea Deierling-Bayer, gedanklich natürlich.
Die Hauptfigur in No Alternative ist die Emma. Die stammt so ein bisschen aus der Umwelt- und Klimaschutzszene in Frankfurt.
Dirk Reinhardt stellt in der Lesung zunächst seine Hauptfigur vor. Im Buch No Alternative lernen wir Emma Larsen in einer filmreifen Anfangsszene kennen. Sie erklimmt den Frankfurter Messeturm nachts unter dem Arm ein Plakat der titelgebenden Umweltschutzorganisation. Wir können uns nicht ewig damit rausreden, dass die anderen nichts tun. Dann ändert sich nie etwas, wird die junge Frau zitiert. Emma zieht die Konsequenzen. Mit No Alternative geht die 17-Jährige in den Untergrund und riskiert ihr Leben in radikalen Umweltschutz-Protestaktionen.
Und auch innerlich so extrem aufgewühlt.
Und dann ist da Finn. Der ehemalige Klassenkamerad von Emma entscheidet sich in seinem Zeitungspraktikum für eine investigative Recherche über die politische Aktivistin.
Das alles, was er da erfährt und erlebt, das lässt die Gefühle und Gedanken und Handlungen von Emma auf der anderen Erzählebene erst so richtig verständlich werden.
Vor allem durch die zeitliche Versetzung, dass Finn in seinem Nachrecherchieren immer ein bisschen hinterher ist und man so nach und nach das ganze Ausmaß begreifen kann und sich gleichzeitig so mit ihm mitentwickelt, auch dazu Haltung zu beziehen.
Die Konstruktion der zeitversetzten Ebenen macht diesen Roman zu einem lesenswerten, spannenden Thriller. Aber mitentwickeln, Haltung beziehen, es gibt nur wenige Momente, in denen die Mitglieder der Zellen von No Alternative miteinander diskutieren.
Worüber sie sehr wohl diskutieren, ist, welche Aktionsformen gegen die Umweltzerstörung und die Klimakatastrophe sind moralisch noch gerechtfertigt und welche nicht mehr. Aber nicht über die eigentliche Problematik, die ist ihnen völlig klar, die ist unter ihnen auch unstrittig.
Dennoch, in 5 Manifesten im Buch Visuelle abgesetzt, hat Dirk Reinhardt die Beweggründe und Forderungen der Aktivistengruppe formuliert und damit stichhaltige Fakten über die Umweltzerstörung zusammengetragen.
Unsere Grundsätze. Erstens, nicht der Mensch steht über der Natur, die Natur steht über dem Menschen.
Diese Textpassagen haben dem Autor die meiste Kraft abverlangt. Einerseits ist Reinhardt in den Manifesten kein fiktionaler Erzähler. Er muss den Ton eines Pamphletes treffen. Noch dazu geht es um die bitteren Wahrheiten über die Klimakatastrophe. Gute Kopiervorlage, lobt einer der Jugendlichen.
Vor allem den Aspekt von der Aufgabe von dem Menschen, dass das sozusagen sein könnte, dass man eben die Natur schützt, weil ich habe mir schon oft Gedanken gemacht, was die Aufgabe des Menschen auf dem Planeten ist, weil, keine Ahnung, wir sind nicht der Orangutan, der kackt irgendwie, damit die Pflanzen wachsen können, aber was ist die Aufgabe von einem Mensch? Und das finde ich eine sehr schöne, inspirierende Idee.
Reinhardt schafft mit der Multiperspektivität aus den Stimmen von Emma und Finn und den Manifesten einen Denkraum, der den Leserinnen und Lesern nichts aufzwingt, aber eine eigene Haltung einfordert.
Es war sehr, sehr klar, mit welcher Art und Weise die Personen irgendwie sprechen. Einmal diese journalistische Form von Finn, sich damit auseinanderzusetzen, und einmal diese aktive Rolle von Emma.
Dabei überzeugt der Autor vor allem in den introspektiven Momenten. Wenn Emma durch einen Wald streift, bevor ein Parkplatz mit SUVs in die Luft gejagt werden soll, innehält und für einen Moment überlegt, ob sie sich dagegen entscheidet. Sie weiß, mit dieser Tat kappt sie jegliche Möglichkeiten, in ihr altes Leben zurückzukehren. Was das Buch auch deutlich macht, es ist einsam, in dieser radikalen Form für den Umweltschutz zu kämpfen. Emma muss den Kontakt zu ihrer Familie und ihren alten Freunden abbrechen. Und innerhalb der Zelle, in der konspirativen Wohnung mit 3 weiteren AktivistInnen, ist sie ein Mensch ohne Biografie.
Also eigentlich junge Leute, die ihrem Gewissen folgen und etwas tun wollen, ohne dass sie selbst davon einen persönlichen Vorteil haben.
Mit No Alternative beschreibt der Autor eine Umweltschutzbewegung aus der Innenperspektive heraus und stemmt sich damit gegen die vielen negativen Erzählungen, die über UmweltaktivistInnen kursieren. Der bittere Beigeschmack beim Lesen zwischen Ukraine-Krieg, Nahostkonflikt und dem globalen Rechtsruck ist es still geworden um die Klimaschutzbewegungen. In Dirk Reinhardts Roman No Alternative radikalisieren sich die Aktivistinnen und Aktivisten.
Vielleicht so ein bisschen als Warnung. Und das Zweite ist also, Kunst provoziert, Kunst überspitzt auch, um Diskussionen auszulösen.
Dirk Reinhardt, sein Buch No Alternative, das ist im Gerstenberg Verlag erschienen mit 314 Seiten, der Preis 20 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin John Hassel, wohne in Schöneberg in Berlin. Ich arbeite als Softwareentwickler und ich lese Caledonian Road von Andrew Hagen. Es geht um einen Autor, kann Bücher sehr gut verkaufen, macht einen sehr charmanten Eindruck. Aber wenn man dahinter guckt, sind ein paar Sachen nicht so korrekt. Er hat Geld geliehen von einem dubiosen Freund, der mit russischen Oligarchen vernetzt ist. Es geht nicht nur um ihn, es geht eigentlich um die verschiedenen Schichten von Menschen, die in London leben. Die reichen Menschen oder Menschen, die Leute durch verschiedene Länder schmuggeln. In dem Buch werden die Leute rübergebracht und dann platziert in Drogenfarms und werden in anderen Fabriken gezwungen, Klamotten herzustellen für gar kein Geld. Und es geht darum, wie das alles finanziert wird und von wem. Und das Buch könnte ich weiterempfehlen. Ja.
John Hussey empfiehlt in Berlin Caledonian Road, das Buch von Andrew Hagen. Übersetzt wurde das aus dem Englischen von Manfred Allier und Gabriele Kempf-Allier im Verlag Park und Ullstein. Ist das erschienen mit vielen Seiten, 784, nämlich 30 Euro ist der Preis.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die russische Schriftstellerin Maria Stepanova, die wurde im vergangenen Jahr mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet für ihren Lyrikband Mädchen ohne Kleider. Zu dieser Zeit hat Maria Stepanova schon in Deutschland gelebt. Sie hat Russland nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine verlassen. Seitdem lebt sie hier bei uns im Exil. Und jetzt ist bei uns ein neuer Roman von Maria Stepanova erschienen. Der Absprung heißt der und den hat Jörg Plath aus unserer Literaturredaktion gelesen. Hallo, sehr willkommen, Jörg.
Hallo, Frank.
Ein Absprung also steht im Titel des Buches. Um was für einen Absprung geht's denn?
Um eine Flucht aus dem Leben, aus der Identität, irgendwohin.
Und wohin oder wer flieht?
Ja, da geschieht so ein kleines Verrücken der Normalität zu Anfang. Auf einer Fahrt zu einem ausländischen Literaturfestival fällt in der Grenzstadt F der Anschlusszug der Schriftstellerin M aus. Sie verliert das Netzteil ihres Handys. Niemand wartet am Bahnhof, um sie abzuholen, wie verabredet, und da ist es schon geschehen. Die Zeitfalte ist offen und sie registriert mit Erleichterung, dass sie aus der eigenen, kaum klar vorhersehbaren Bahn geraten ist.
Und diese Protagonistin, bekommt ihr einen Hintergrund in dem Roman? Erfährt man, warum sie diesem Absprung vielleicht auch gerne folgt?
Ja, klar, auf den nächsten Seiten, nämlich nachdem sie dort in dieser Zeitfalte ist. Stepanova schildert ihre Protagonistin M, also M. Punkt, als eine Frau, die, so heißt es, aus einem Land in ein anderes ging, weil das erste Land Krieg gegen ein benachbartes führt und dessen Bewohner mit Schusswaffen tötet, mit Feuer vom Himmel und mit bloßen Händen und auch die eigenen Bewohner tötet. Und Sie merken schon, es gibt keinen Namen in dem Buch, weder für die Länder noch für die Städte und für die Menschen. Die Grenzstadt heißt ja auch nur F. Punkt. Und das verallgemeinert die Aussage des Buches und es zeigt auch zugleich, dass die Identität von M beschädigt ist, ne? Nämlich durch Scham und durch hilflose Wut über diesen Krieg und das Untier, so heißt es, das ihn führt. Nun sind aber im Ausland auch Menschen aus diesem angegriffenen Land und die begegnen natürlich M und deswegen denkt M darüber nach, was sie denn hätte tun können gegen dieses Untier, als sie noch im Land lebte. Und dass sie eben dort lange Zeit auch im Bauch des Untiers gelebt habe, also ein Teil von ihm sei. Und das lässt sie dann, oder hat sie schon den Boden unter den Füßen verlieren lassen. Der Alltag entgleitet ihr, das Schreiben entgleitet ihr. Wenn sie im Kopf nach Worten sucht, dann heißt es, spürt sie im Mund eine halbtote Maus, die sich beim besten Willen nicht ausspucken lässt. Eine von vielen Anspielungen im Text, hier eben auf den Chandos-Brief von Hoffmannsthal, ne, wo es die modrigen Pilze sind. Die Maus ist viel, viel kräftiger.
Das ist, um das ein bisschen zu erklären, vom Dichter Hugo von Hoffmannsthal ein Text, der so einen Sprachwiderwillen beschreibt, eben die Worte zerfallen wie modrige Pilze in meinem Mund. Wichtiges Dokument aus dem frühen 20. Jahrhundert zum Sprachzweifel der modernen Literatur, der hier zitiert wird. Du hast jetzt beschrieben, wie schwierig diese Identität ist für diese Erzählerin, für diese Figur. Heißt das jetzt, dass sie, als sich diese Zeitfalte auftut, wie du gesagt hast, dass sie dem auch sehr gerne folgt, weil das eben eine Befreiung ist aus ihrer schwierigen Identität?
Ja, es ist eine Befreiung. Sie will ihr auch entkommen. Sie nimmt sozusagen jetzt erst einmal Urlaub vom Ich und wird eine Fremde. Sie nimmt ein Hotelzimmer, sie trinkt im Grand Hotel, das heißt Petuch, Wein. Sie lernt einen schönen jungen Mann kennen und zwei Zirkusartistinnen. Wäre alles ganz schön, wenn da nicht die Gedanken und die Erinnerungen und die Träume wären, die sie überfallen. Ich erzähle nur von einem. Petuch heißt das Grand Hotel und das heißt aber auf Russisch Hahn. Und dieses Wort bezeichnet in den russischen Lagern, also in dem Archipel Gulag der Gegenwart, einen Mann, der gegen die Gesetze, und die Gesetze machen dort die Kriminellen, verstoßen hat und dann durch Massenvergewaltigung zu einem Unberührbaren erniedrigt wird. Also Sie merken, in diesem Ferien von Ich ist immer wieder diese Gewalt präsent, ohne dass ausdrücklich sie genannt wird und ohne dass das Untier nochmal genannt wird. Und wir kommen M aber durch diese Geschichten, die immer wieder einfallen, ohne sie immer ganz zu verstehen, sehr, sehr nah. Also diese Erzählerin ist M sehr nah, und zwar mit der Sympathie einer Insektensammlerin eigentlich, mit so ausgeprägtem Moralbewusstsein. Mich hat das an Bücher von Coetzee, von dem Nobelpreisträger Coetzee erinnert, dem Südafrikaner. Und dagegen gibt es aber gegen dieses Pathoslose und Unsentimentale gibt es diese leuchtenden, eingeflochtenen, rätselhaften Geschichten und Gedanken.
Das heißt, es ist ein vielfältiges Erzählen, wo sehr verschiedene Töne und Erzählatmosphären nebeneinander stehen, ja?
Ja, die stehen nebeneinander. Und es ist sogar so, dass die Erzählerin dann ihrer Figur M am Ende ein wenig Hoffnung erlaubt.
Wie schön, dann hat dieses Buch ja dann überraschenderweise ja fast offenen, optimistischen Ausgang.
Nicht optimistisch, das nun wiederum nicht. Also, aber es ist wirklich ein ganz berührendes Ende, weil man das eigentlich nicht für möglich hält. Mhm. Das ist ein sehr existenzielles, ernstes Buch. Und es gibt einen Zaubertrick am Ende, an dem nimmt M teil. Der Zaubertrick heißt dann nicht zufällig Todesnummer. Es geht ja um den Absprung. Und es geht um die Begegnung mit ihrer jüdischen Identität, also einer zweiten Identität. Und das ist nur hingetupft, wirklich nur hingetupft, aber ganz meisterhaft. Und mehr würden wir ja eh nicht glauben.
Sagt Jörg Plath über den Roman Der Absprung von Maria Stepanova. Der wurde aus dem Russischen übersetzt von Olga Radetzkaya und ist im Surkamp Verlag erschienen. Mit 144 Seiten, 23 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Jörg Plath. Im Jahr 2016 war die neue Literaturnobelpreisträgerin Han Kang zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur mit ihrem Roman Die Vegetarierin. Ich fand sowohl den Roman als auch die Autorin sehr beeindruckend damals. Ja, und jetzt diese große Auszeichnung. Wir wollten gern wissen, wie Han Kangs Bücher in Südkorea gelesen werden. Und darüber habe ich heute Morgen kurz vor der Sendung mit Nadezhda Bachem gesprochen. Die ist Professorin für Koreanistik an der Bonner Universität. Und zuerst habe ich sie gefragt, wie denn diese Nachricht vom Literaturnobelpreis in Südkorea aufgenommen wurde. Ich habe gehört, dass die Begeisterung da so groß war, dass die Website einer großen Buchhandelskette unter dem Ansturm der Han Kang Buchbesteller zusammengebrochen ist. Was haben Sie von Reaktionen dort gehört?
Genau, ja. Also dass die Online-Buchhandlungen, die ja sehr wichtig sind in Korea, dass die dem teilweise nicht standhalten konnten, dass auch die Leute halt in Personen überall in die Buchhandlungen geströmt sind, um irgendwie jetzt die Han Kang-Romane sich zu kaufen. Das stimmt auf jeden Fall. Und durch die Bank weg ist die Reaktion in Südkorea sehr aufgeregt, sehr freudig, selbst in der konservativen Presse, obwohl ja Han Kang durchaus auch kontroverse Themen in ihrer Literatur verhandelt. Selbst die konservative Presse ist hellauf begeistert. Also da freut man sich halt, dass man jetzt diese internationale, aus dem Ausland kommende Anerkennung erhält. Und das kommt auch nicht von ungefähr. Also schon seit mehreren Jahren oder mittlerweile Dekaden unternimmt Korea, ja, also Südkorea sehr viel, um ja seine kulturellen Produkte weltweit bekannter zu machen und diese Art von Softpower auch zu nutzen. Gleichzeitig ist in der Berichterstattung aber auch immer Thema, dass Han Kang die erste überhaupt asiatische Frau ist, die jemals den Literaturnobelpreis bekommen hat und auch erst die vierte Person aus Asien.
Ja. Genau, das wollte ich gerade nachfragen. Das wird also auch kritisch reflektiert, dass das Literaturnobelpreiskomitee nicht besonders aufmerksam nach Asien schaut, ja?
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt haben Sie ja schon angesprochen, dass die konservative Presse und überhaupt die konservative Strömung in Südkorea eher nicht so zum Han Kang-Fanlager gehört. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass sie ja eine der ersten Schriftstellerinnen war, soweit ich jedenfalls weiß, die sich mit der Gewaltgeschichte der südkoreanischen Gesellschaft beschäftigt hat. Also mit Themen, die man eher sonst unterm Teppich gehalten hat, dem Koreakrieg zum Beispiel oder der Militärdiktatur vor allem auch in dem Land. Wie hat sie diese Themen denn in die Literatur geholt?
Ich würde gar nicht sagen, dass sie die erste war. Eigentlich ist sie da in einer sehr langen Tradition von koreanischer Literatur, die sich mit den ganzen historischen Traumata befasst. Nur zur Erinnerung, also Korea war bis 1945 japanische Kolonie und dann von 1950 bis 1953 gab es ja diesen verheerenden Koreakrieg, diesen Bruderkrieg zwischen Nord und Süd. Und dann war bis 1988 Südkorea eine Militärdiktatur mit all den Menschenrechtsverletzungen, die dazugehören. Und das war eigentlich immer so, dass das schon in der Literatur verhandelt wurde im Rahmen der Möglichkeiten. Also während der Militärdiktatur hat das für die AutorInnen auch durchaus Gefängnis bedeutet. Aber tatsächlich, damals wie heute, ist Literatur auch so ein privilegierter Raum, in dem man halt eben diese Traumata leichter verhandeln kann als im kontrovers und polarisierten politischen Diskurs. Sie greift halt Themen auf wie das Gwangju-Massaker in ihrer Heimatstadt Gwangju, das 1981 unter der Militärdiktatur passiert ist. Oder in ihrem letzten Roman, glaube ich, geht es um ein weiteres an Demokraten begangenes Massaker auf der Insel Jeju 1948. Das Besondere ist natürlich, wie sie diese Themen behandelt und wie sie so das Äußere und die Innenwelten zusammenbringt und diesen lyrischen Stil dabei auch hat. Und auch halt aus Frauenperspektive oft, ja nicht immer, wobei auch sie nicht die erste Autorin ist, die sich mit der besonderen Subjektivität von Frauen in diesen turbulenten historischen Umwälzungen befasst.
Das heißt, was jetzt auch viel bei uns gesagt wurde, dass sie eine der ersten Autorinnen in Südkorea sei, die der ja in Teilen noch sehr patriarchalisch geprägten Gesellschaft oder der starken patriarchalen Tradition, sagen wir mal, so drastische feministische Erzählungen entgegensetzt. Wie ist es denn da? Wie steht sie da auch, wie Sie es gerade geschildert haben, auch in einer schon längeren Tradition?
Durchaus. Es gibt zum Beispiel so zwei der absoluten Grand Dames der koreanischen Literatur sind Park Wan-so und Oh Chung-hee. Und die haben zum Beispiel über den Koreakrieg, der natürlich die gesamte Bevölkerung traumatisiert hat, sehr viel geschrieben und durchaus auf subtile Art, was das bedeutet, wenn die Männer und die Söhne alle gestorben sind und was das halt speziell für die Koreanerinnen bedeutet. Bei Han Gang ist sicherlich als bei diesen früheren Autorinnen dieser dezidiert feministische Impetus noch so ein bisschen stärker. Wobei, also wenn man das vergleicht mit einem neueren Roman, nämlich Cho Namjoos Kim Jeong, geboren 1982, der ist auch vor vielleicht zwei, drei Jahren auf Deutsch übersetzt worden. Das ist so ein richtiges, das ist ein Roman, aber das ist ein richtiges feministisches Manifest. Und Han Gang hat halt diese Themen von irgendwie bestimmter oder besonderer Subjektivität von ihren weiblichen Figuren und wie die von der patriarchalischen Gesellschaft beeinflusst werden. Aber es ist natürlich nicht so offen wie in so einem dezidiert politischen Text, was ja auch ihren Stil besonders auszeichnet, dass sie es schafft, diese schwierigen Themen so literarisch und so ansprechend und so poetisch zu verpacken.
Was den Stil von Han Gang angeht, also ich kenne jetzt nur ihren Vegetarierin-Roman und fand den extrem beeindruckend, weil der sowas Magisches hat, sowas Surreales, auch sowas Freies in der Art, mit Wirklichkeit einfach umzugehen. Wie ist das denn? Steht das in einer Erzähltradition in Korea oder ist das sozusagen originär Han Gangs Erfindung, diese Art zu erzählen?
Also ich würde nicht sagen, es ist, glaube ich, ihr besonderer Stil schon. Also das wird als Poetic Prose, also lyrische Prosa bezeichnet. Und sie kommt halt ursprünglich auch aus der Lyrik. Und das merkt man sehr stark, wobei es schon dieses auf so eine subtile Art schwierige Themen zu verpacken, das ist durchaus nicht nur in koreanischer, sondern generell in ostasiatischer, auch in japanischer Literatur sehr verbreitet und auch durchaus dieses Changieren zwischen verschiedenen, sag mal, Realitätsebenen. Da ist sie nicht die Einzige, aber sie ist vielleicht eine derjenigen, die es am allermeisten können macht. Mhm.
Da haben wir doch jetzt eine Menge gelernt, wie die Bücher von Han Gang hineinpassen in die thematischen Traditionen und die Erzähltraditionen in Korea und darüber hinaus. Und das haben wir gelernt dank Nadezhda Bachem, Professorin für Koreanistik und Japanologie an der Universität Bonn. Haben Sie ganz herzlichen Dank.